SWR 2 Tandem
Rakete.
Am Mikrofon ist Bernd Lechler. Wir sind mitten in der Themenwoche Die Brisanz des Wassers. Und in dieser Sendung geht's um die Brisanz unseres ganzen Krempels, der im Wasser landet. Plastikmüll ist eines der drängendsten Umweltprobleme. Wenn wir weiter so ungebremst verpacken und wegwerfen wie bisher, dann schwimmt in 50 Jahren mehr Plastik im Meer als Meeresgetier. So besagt ein Szenario. Vielleicht passiert das auch noch viel schneller oder ist eh schon fast soweit. Unser Studiogast ist Rosanna Schöneich, Agent. Guck, da muss ich jetzt schon mal fragen, ist Agent richtig? Oder
Argent.
Argent, also Englisch
gesprochen. Das ist der englische Teil, genau.
Okay. Oder es ist eh schon fast soweit. Unser Studiogast ist Rosanna Schöneich, Argent, Meeresbiologin und Plastikmüllbekämpferin. Mit ihr sind wir in Oldenburg verbunden. Hallo Rosanna.
Moin Bernd.
Letzten Sommer lief ein Bericht auf Dreisat, da sah man dich von einem Stauwerk aus hunderte von Holzklötzen in einen Fluss schütten, wie ein Müllsünder. Was war das?
Ja, ich bin keine Müllsünderin, sondern Wissenschaftlerin und das Ganze hat mit einem Projekt was auf sich, was wir an der Uni Oldenburg vor jetzt knapp 2 Jahren ins Leben gerufen haben. Und in dem Projekt möchten wir einfach besser verstehen, wie sich Plastikmüll in der Nordsee verteilt, wie er überhaupt in die Nordsee kommt, wo er dann auch wieder anlandet. Ja, um das zu simulieren, habe ich dann ganz viele Holzklötze ausgesetzt.
Wir reden da noch genauer drüber, aber sag in einem Satz, was es mit diesen Holzklötzen auf sich hat.
Wir nehmen Holzklötze, weil die ähnlich treiben wie vieles von dem Plastikmüll. Nur bei dem Müll weiß man nicht, wo er herkommt und wo er hintreibt. Bei den Klötzen weiß ich das ganz genau, weil jeder Klotz eine einzigartige Nummer hat. Und ich bin die Herrin der Holzklötze. Das heißt, ich habe die Nummern also alle bei mir hübsch in einer Tabelle, weiß genau, wann sie wo reingekommen sind. Und die Leute geben mir dann die Gegenantwort und melden dann die Klötze mit der entsprechenden Nummer, wenn sie einen finden.
Was sich daraus schon für Schlüsse ergeben haben und wie sich das überhaupt verhält mit dem Plastikmüll im Meer, darüber sprechen wir in dieser Stunde in SWR 2 Tandem. SWR 2 Tandem Rakete, heute mit Rosanna Schöneich-Argent, Doktorandin der Meeresbiologie in Oldenburg, die im Rahmen des Projekts Makroplastik den Wegen des Mülls in die und durch die Nordsee auf der Spur ist. Wie ist denn der Stand der Dinge in deinem Zuständigkeitsbereich, Rosanna? Wie sehen die Küste und die Inselstrände von Niedersachsen aus, was den Plastikmüll betrifft?
Ja, obwohl wir ja in Deutschland eigentlich einen relativ hohen Bildungsstandard haben und jedes Kind eigentlich weiß, Müll gehört nicht in die Natur, finden wir dann doch eigentlich an jedem Strand Müll in mal größeren und mal kleineren Mengen. Das hat auch oft mit dem Wetter eben zu tun und wie der Wind weht. Aber wenn man dann mal genauer hinschaut, sammelt man dann doch einiges auf dem Strand zusammen, selbst wenn er auf den ersten Blick erstmal sauber scheint.
Sind es bestimmte Gegenstände, die sich häufen oder was ist das vor allem für Müll?
Ja, also vor allen Dingen findet man zum einen sogenannten Verbrauchermüll. Das heißt also jetzt ganz konkrete Beispiele wären Snickers-Papierchen, Zigarettenkippen, Taschentuchpakete. Also alles, was, sag ich mal, so Strandspaziergängern und oder Familien, was aus der Tasche rausfällt oder was dann auch mal in so einem Mülleimer landet, aber dann durch entweder die Möwen oder den Wind auch gerne mal wieder rausgepustet wird. Und das landet dann leider oftmals auf dem Sand und wird dann vom Wind eben ins Meer eingetragen. Und auf der anderen Seite findet man auch das, was aus dem Meer, sag ich mal, wieder zu uns zurückgespült wird. Das ist dann oftmals Fischereimüll, also Netze oder Schnüre oder Teile von solchen Netzen, die dann einfach mit der Zeit abreißen.
Wenn dieser ganze Müll dann immer säuberlich genau an den Stränden landen würde, dann bräuchte es das Projekt mit den Holzdriftern ja nicht. Also wo treibt der sonst noch hin, wo man es nicht weiß? Und warum ist es wichtig, das genauer zu wissen?
Ja, wir haben einfach keine konkreten Vorstellungen von den Mengen. Also das sind ja alles Hochrechnungen. Also keiner führt ja, sag ich mal, Buch über den Schlons, der dann im Meer landet, leider. Und wir kennen die Strömungsverhältnisse in der Nordsee recht gut. Aber, und das ist eben Teil unseres Projektes, wir wollen dann diese sogenannten numerischen Modelle, also die Computermodelle, die es dazu eigentlich schon gibt, wollen wir also eigentlich noch verfeinern, dass wir dann nachher zum einen eben vorausberechnen können, so Mensch, wenn wir jetzt wissen, an den und den Standorten gelangt Müll ins Meer, wo treibt er dann eigentlich hin? Und genau umgekehrt, dass man bei so einer Strandsäuberung dann nachher einen ganzen Haufen Müll zusammen hat, aber oftmals ja keine Hinweise hat, wo der eigentlich mal hergekommen ist. Also wenn man mal Glück hat, ist auf irgendeiner Flasche ein Etikettaufdruck, wo in der Sprache was draufsteht, wo man dann gegebenenfalls die Quelle eben zurückverfolgen kann. Aber dass wir das eben mit sogenannten Computermodellen auch zurückberechnen können, also dass wir die Quellen dadurch finden können.
Wenn man die Quellen dann findet, kann man dann was tun?
Ja, also wenn man die Quellen zumindest eingrenzen kann und das Ganze jetzt nicht nur, sage ich jetzt mal, auf Anekdotenbasis macht, sondern wirklich mit nüchternen wissenschaftlichen Fakten, dann ist unsere Hoffnung, dass wir eben in Kollaboration mit den potenziellen Müllsündern, dass wir dann nachher uns an einen Tisch setzen und sagen, Mensch Leute, das kommt sehr wahrscheinlich von euch. Das haben wir jetzt nicht nur so gesagt, um euch da als Sündenbock herauszustellen, sondern was ist bei euch noch irgendwie machbar? Ob das jetzt eine Hafenanlage ist oder ob man mit den Städten klärt, dass da auch in der Nebensaison zum Beispiel die ganzen Mülleimer am Strand weiterhin angebracht werden. Das sind alles so erste Überlegungen.
Und was jetzt dieses Projekt betrifft, wie viele Klötzchen habt ihr insgesamt ausgesetzt und wie viele sind schon wieder zurückgebracht worden oder geschickt worden von Leuten?
Bis jetzt habe ich etwas über 43.000 reingeschmissen. Die letzten sind jetzt erst vor 2 Wochen ins Wasser gegangen. Das heißt, da warten wir also noch auf die große Rückmeldewelle. Bis jetzt sind also über 19.000 Rückmeldungen bei uns auf der Webseite eingegangen. Für uns war es auf jeden Fall spannend zu sehen, was eben solche Winterstürme wie jetzt Sturm Herbert, Sturm Xavier, was die gemacht haben mit den Klötzen. Also vorher haben wir gemerkt, okay, nach 2 bis 3 Monaten plätschern dann so nur noch die Meldungen rein. Das heißt, der Großteil, der gefunden werden kann, wurde schon gefunden. So, und dann kommt ein Sturm und auf einmal zack, 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 kommen dann richtig alte Nummern, sag ich mal, die ich vor einem Jahr oder über einem Jahr dann auf Reise geschickt habe, wo dann eben spannend wäre zu klären, so Mensch, sind die aus irgendeiner Salzwiese aufgeschwemmt worden? Ne? Im übertragenen Sinne muss man sich ja dann vorstellen, dass auch sehr viel Müll einfach in der Vegetation hängen bleibt. Und mit den Klötzen können wir dann ja genau gucken, woher kamen die eigentlich, wie lang waren die auf Reise und dass wir das Ganze dann, das geballte Wissen eben in diesen Modellen dann auch zusammenschmeißen können.
Sind diese Holzdrifter, diese Klötzchen, sind die jetzt gerade auch so dein Liebling in deinem Arbeitsalltag? Wachst du schon morgens auf und gehst ins Büro und bist schon gespannt?
Der ganz große Neuheitsfaktor, der natürlich Ende 2016 bei den allerersten Auswürfen da war, der ist jetzt schon ein bisschen abgeklungen. Also ich setze mich jetzt nicht morgens direkt an unsere Übersichtskarte und gucke da sofort rein, was eigentlich über Nacht alles angetrudelt ist. Das war natürlich direkt am Anfang für uns wichtig zu wissen, so Mensch, klappt das eigentlich? Kommen die Klötze an? Ne? Wie werden sie von den Leuten eben aufgenommen? Sagen die, mein Gott, was für ein Blödsinn ist das denn? Da mache ich nicht mit. Ja, oder werden die überhaupt gefunden? Weil nicht jeder Küstenabschnitt ist ja gleich begehbar. Ne? Muss sich ja nur die Salzwiesen mal vorstellen. Da darf man ja auch gar nicht als normaler Spaziergänger rein. Das heißt, da war wirklich so spannend, so Mensch, wann kommen denn die ersten Meldungen rein? Von wo? Wohin geht das Ganze? Jetzt nach 1,5 Jahren muss man sagen, da hat sich doch so ein bisschen Routine bei den Plätzen reinschmeißen ergeben. Das heißt, da gucke ich dann, ich weiß nicht, 1-2 Mal pro Woche rein oder wenn ich mal eine Meldung bekomme von jemandem, der mit unserer Seite nicht klarkommt oder einfach kein Internet hat, sondern uns eine Postkarte oder einen Brief schreibt, da bin ich dann natürlich immer gespannt und da schaue ich dann auch immer mal wieder so, wie die prozentualen Rückmeldesätze bei unseren ganzen Standorten sind.
Müll am Meer sieht hässlich aus, du hast das vorher schon beschrieben, aber die Optik ist ja vermutlich das kleinere Problem. Was richtet dieses ganze Plastik an in der Tierwelt, in der Pflanzenwelt für die Menschen?
Müll ist unästhetisch, kann natürlich ja auch bei uns dann körperlich Schaden anrichten. Ja, und wenn er dann einmal in der Natur ist, dann sind natürlich Tiere dem Ganzen auch ausgesetzt. Also bei dem Makroplastik, der ja für uns Hauptaugenmerk ist, da sind es oftmals eben Verletzungen durch Verheddern, durch Verschlucken. Ja, also wenn also Meeresvögel dann diese Tau- und Seilfissel dann mit in ihr Nest integrieren und sich dann leider Gottes darin dann verstricken. Und da kennt ja eigentlich fast jeder die Bilder von Helgoland, ja, wo die ganzen Bastölpelnester diese orangenen sogenannten Dolly-Rope-Schnüre drin haben. Ja, also die Vögel sind ja auch nicht doof, ne? Wenn ich so ein Nest bauen kann aus biologischen Zweigen und das ist dann brüchig und wird vom Wind auch mal weggeweht und dann stellt man fest, oh, wenn ich mir da die orangenen Schnürchen einbaue, dann hält das Ganze besser. Logisch, ne? Ist ja Plastik. Das kriegen die Tiere also schnell raus, nur leider kennen sie ja Müll nicht als Gefahr. Ja, ich meine, man muss sich ja überlegen, Plastik gibt es erst seit 70 Jahren und die Tiere haben sich im Laufe der Jahrmillionen ja entwickelt. Das heißt, für die ist das ein absoluter Wimpernschlag in der Zeit. Die erkennen das also nicht als Gefahr. Und wenn es dann einmal verschluckt wird, weil dann jetzt bei den Schildkröten die Plastiktüte aussieht wie eine Qualle, oder bei den Fischen dann so eine Buddel ausschaut wie so ein kleinerer Beutefisch, ja, dann landet es eben im Magen und kann da auch Schaden anrichten. Also ob es jetzt Perforation, also das Durchstechen der Magenwand oder des Darms dann ist, oder wie bei den Vögeln, dass es einfach nur im Magen sitzt und die fressen immer mehr, weil sie ja keine Energie aus dem Plastik ziehen. Der Magen wird immer voller und dann verhungern sie eigentlich, weil sie kein Hungergefühl dann irgendwer mehr empfinden können. Das ist bei dem Makroplastik das Problem. Und wenn das Ganze dann über Jahrhunderte oder Jahrzehnte da sitzt und zerbröselt, dann wird es dann immer kleiner und zur sogenannten Mikroplastik. Und das bringt dann auch nochmal ganz andere Gefahren mit sich, weil diese Mikroplastikpartikel zum einen nicht mehr rausgefischt werden können aus der Natur. Also ne, die sieht man kaum noch. Da können wir auch nicht mit riesigen Netzen die Meere durchkämmen, um das Ganze rauszuholen. Das geht also nicht mehr. Und bei diesen Mikroplastikpartikeln, die sind jetzt weniger eine Gefahr von dem Verletzungsgrad her, sondern die sind kleine Cocktailbomben, kleine Giftstoffbomben. Das heißt, einmal in dem Plastik steckt ja schon sehr viel Chemie drin. Und wenn die dann lange Jahre im Meer unterwegs rumtreiben, dann saugen sie auch Giftstoffe, die im Wasser gelöst sind, an. Und wenn dann so ein Fisch oder ein Vogel oder ein kleines Planktontierchen dann diese Partikel aufnimmt, dann bekommt das natürlich dann diesen ganzen Chemie-Cocktail gleichzeitig einverleibt.
Rosanna Schöneich-Argent erforscht als Doktorandin in Oldenburg im Rahmen des Projekts Makroplastik, die Wege des Mülls durch die Nordsee. Und jetzt kommt sie aber gerade aus Kalifornien zurück, von der 6. Internationalen Meeresmüllkonferenz in San Diego, veranstaltet vom UN-Umweltprogramm und der US-Ozeanbehörde und dem Bundesumweltministerium. Wie war das so unter hunderten Experten mit ähnlichem Fachgebiet und wahrscheinlich ähnlichen Anliegen?
In einem Wort, super. Also es hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Ich bin sehr froh, dass ich da hingeflogen bin. Es war einfach Wahnsinn zu sehen, mit welcher Motivation wirklich Hunderte von Leuten aus den verschiedensten Ländern, also aus über 50 Ländern, mit welchem Herzblut da Leute aus allen Altersgruppen sitzen und was bewegen wollen.
Hast du auch Leute kennengelernt, die dich als Mensch oder Wissenschaftler beeindruckt oder auf neue Ideen gebracht haben, sodass du mit denen in Kontakt bleiben wirst?
Also Kontakte geknüpft habe ich auf jeden Fall. Also das waren zum Teil so viele. Da muss ich jetzt erstmal in Ruhe die nächsten Tage nochmal die ganzen Visitenkarten durchgehen. Aber einfach die komplette Bandbreite. Also ich fand es natürlich klasse, mal mit den großen Namen, sag ich mal, aus Papern, die man gelesen hat, auch mal persönlich sprechen zu können. Also dass man danach auch, ich habe ja selbst einen Vortrag gehalten, dass man dann von großen Namen dann auch gelobt wurde. Das war dann, ja, also da kann man mir irgendwelche Schauspieler schenken. Das ist dann als Wissenschaftlerin super, wenn dann jemand kommt, wo man weiß, Mensch, man hat schon 10 Artikel von der Person gelesen und die ist so richtig eher eine Pionierin oder ein Pionier auf dem Plastikmüllgebiet. Und dann kommt die an und sagt, Mensch, klasse Vortrag und finde ich ja interessant und erzähl doch mal ein bisschen mehr. Und ja, das ist schon ein super Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und unabhängig davon, dass es natürlich Spaß macht und man trifft sich und tauscht sich aus und lernt Kollegen kennen. Aber wie war sonst die Stimmung inhaltlich sozusagen? Also wie pessimistisch oder optimistisch? Wo stehen wir beim Meeresmüll?
Ich sag mal, die Quintessenz des Ganzen, das wurde auch nochmal im Abschlussplenum wirklich super zusammengefasst, war so, okay, wir wissen, die Situation ist ernst, aber generell war die Stimmung total positiv. Also wir haben nicht alle schwarz getragen und gesagt, mein Gott, so viel Plastik und was machen wir eigentlich und wir kriegen das eh alles nicht gewuppt. So war es überhaupt nicht.
Der Widerspruch, den man natürlich nicht los wird, ist, dass die alle mit dem Flugzeug dahin geflogen sind und und ihre Menüs auch
ich
in
auch.
Plastikdosen gegessen haben. War denn wenigstens die Konferenz plastikfrei?
Ja, also im Flieger, da kam ich mir dann auch sehr heuchlerisch vor. Ich versuche wirklich bei mir im Alltag Plastik zu reduzieren oder zu vermeiden, wenn es machbar ist, genau. Aber dass dann im Flugzeug fast alles wirklich doppelt und dreifach eingepackt war, da habe ich dann auch geschluckt. Aber ich sag mal, wenn man 24 Stunden unterwegs ist, irgendwann muss man mal futtern. Also da habe ich dann einfach nur gehofft, dass das dann nachher halbwegs ordentlich getrennt wird. Nee, auf der Plastikkonferenz, da war wirklich also Zero Waste Policy. Das heißt, es wurde also wirklich versucht, alles an unnötigem Verpackungsmaterial zu vermeiden. Essen gab es auch nicht eingepackt. Also das waren dann immer Buffets mit normalen Teller und Besteck, die danach abgespült wurden. Wenn es so ein Packed Lunch war, was es an 2 Tagen gab, dann waren also die Salate auch in Pappkartons oder der Burger oder oder das Panini war in einem Stück Papier eingewickelt. Und das Ganze kam, das fand ich auch einen sehr netten Touch, in einer Baumwolltasche, also recycelte Bio-Baumwolle, die Fairtrade gehandelt wurde, mit dem Logo von der Konferenz drauf. Und diese Beutelchen durften wir sogar mitnehmen. Also die haben oben so einen Klettverschluss und da kann ich dann jetzt, wenn ich dann mal wieder zu Hause bin und dann mal wieder einen längeren Tag unterwegs bin, dann werde ich meine Stulle dann auch nicht in eine Plastiktüte, eine Zippertüte einpacken, sondern dann auch in diesen Biobeutel.
SWR 2 Tandem, die Rakete mit der Meeresbiologin Rosanna Schöneich-Argent, Doktorandin an der Uni Oldenburg, die über Plastikmüll im Meer forscht und die auch diesen Song gerade ausgesucht hat. Him and I vom kalifornischen Rapper G-Eazy mit der Sängerin Halsey. Was hat's mit dem Song auf sich für dich?
Ja, der ist einfach in den letzten Wochen, für mich persönlich, hat er doch an Bedeutung gewonnen. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
Ah, okay, das lassen wir als Andeutung stehen und gehen zum Müll zurück. Damit die Berge und Inseln von Plastik am und im Meer nicht immer weiter wachsen, müssen wir weniger davon in Umlauf bringen. Wenn du als Fachfrau jetzt auch mit deinen neu gewonnenen Erkenntnissen an die Ursachen denkst, Rosanna, wen würdest du dir als erstes vorknöpfen? Die Politiker, Konzerne, uns einzelne Verbraucher?
Da sollte man nicht warten, dass von oben etwas passiert, bis oben etwas passiert. Das dauert durch Umstände halt auch manchmal länger. Ich finde, jeder Einzelne kann eigentlich was machen. Also jeder im Alltag entscheidet für sich, Mensch, muss ich jetzt das doppelt und dreifach eingepackte Gemüse oder Keksdose oder wie auch immer, muss ich das wirklich kaufen? Oder gibt es da nicht irgendwie Alternativen im Laden selbst oder einen alternativen Laden per se, in den man dann gehen kann? Also ich denke, da kann jeder bei sich zu Hause schon mal schauen, was er vermeiden oder verändern kann.
Was tust du selber? Du hast vorher schon angedeutet, dass du was tust.
Ja, also ich kaufe grundsätzlich Obst und Gemüse nur, wenn es nicht eingepackt ist zum Beispiel. Also diese Einwegprodukte von der Verpackung her, das versuche ich zu vermeiden. Ich finde es aber auch wichtig zu sagen, dass jeder gucken muss, was er im Rahmen seiner Möglichkeiten vermeiden kann. Also ich nenne da immer mich selbst als Beispiel. Ich bin Diabetikerin. Wenn ich dann mit meinen Pens oder mit meiner Insulinpumpe ankomme, da möchte ich halt wissen, so okay, das ist einmal, ne, es ist leicht, es ist steril verpackt und ja, die Verpackung ist eben Plastik. Da kommt keiner mit Metall oder mit Glas oder sonst was an. Das heißt also, vor allen Dingen in der Medizin sollte man sagen, gut, wenn es da wirklich notwendig ist, dann ist es gerechtfertigt. Aber diese Verpackerei, das lehne ich grundsätzlich ab.
Das mit dem Obst ist ja wirklich extrem. Also das Problem des Verpackungsmülls ist ja seit Jahren bekannt. Und ich habe aber subjektiv das Gefühl, dass der Plastikverbrauch im Alltag zuletzt gerade explodiert ist. Ich komme mit viel mehr Plastik aus dem Supermarkt raus, wenn ich nicht aufpasse, als vor 2-3 Jahren. Oder täusche ich mich?
Also genaue Zahlen habe ich da jetzt nicht zu. Ich meine, die einen sagen so, die anderen sagen das. Es gibt ja auch diese Unverpackt-Läden. Also man sieht ja auch, dass der Trend in gewissen Nischen auch in die andere Richtung geht. Oftmals kommt dann das Argument, ja, aber es ist doch alles viel teurer. Und das war auch so ein Punkt auf der Konferenz, der dann debattiert wurde. Wie kann man eigentlich durch äußere Maßnahmen diesen Plastikwahn, sag ich mal, Herr werden, was jetzt die Verpackung angeht? Die einen argumentieren, wir müssen das Ganze noch günstiger machen. Die anderen sagen, wir brauchen eine Plastiksteuer, jetzt noch mehr als das Dosenpfand oder das Flaschenpfand, sondern wir müssen da wirklich fett was draufknallen an Kosten. Auf welche Seite stellt man sich jetzt? Was findet man sinniger? Und die eben mit Steuern argumentieren, sagen, das, was man dann als Mehrwert dann rauskriegt, das kann man dann in Initiativen stecken, die dann eben genau gegen Plastikverpackungen sich stark machen. Und dass dann eben jemand vielleicht dann doch zweimal überlegt, ob er eine Doppelverpackung nimmt oder nur einen Einweg oder gar keine, wenn das dann einen saftigen Preisaufschlag bedeutet.
Dass die Supermarktkette, bei der ich oft einkaufe, vor einiger Zeit Plastiktüten aus dem Sortiment genommen und durch Papiertüten ersetzt hat, das ist dann wahrscheinlich eher Augenwischerei, oder ist das auch vernünftig aus deiner Sicht?
Also ich sag mal, wenn man diese Papiertüte wiederverwendet, das ist ja auch für Plastiktüten der Fall, also wenn das diese stabilen Tüten sind, die kann man ja mehrfach verwenden. Es soll ja nicht verteufelt werden, Plastik. Es ist ein genialer Stoff, nur eben, dass es so einmal gebraucht und dann zack, wieder weggeschmissen wird. Ich denke mir, wenn man sowas dann mehrfach benutzt, das ist auch bei Baumwolltaschen heißt es, dafür so viel Wasser für Baumwollplantagen benutzt. Ja, stimmt, aber so eine Baumwolltasche schmeiße ich nicht nach 5 Minuten nach dem Shoppen dann wieder weg, sondern wenn die einen Fleck drauf hat, dann wasche ich die. Und wir haben zu Hause bei meinen Eltern, die haben Tüten, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte die alt sind. Also, dass man einfach das Material und seine Robustheit wieder wertschätzt.
Wie wichtig sind denn wohl so einzelne Visionäre, wie etwa dieser junge Holländer, Boyan Slat, bei dessen Ocean Cleanup Projekt in Delft du ja als Forschungsassistentin gearbeitet hast?
Ich finde, solche Pioniere und Visionäre sind wichtig. Ja, sie stellen halt ein Gesicht dar, sie geben dem Ganzen ein Gesicht im wahrsten Sinne des Wortes der Problematik, und so einem Gesicht hört man dann auch eher zu, als wenn dann einfach heißt, Forscher haben festgestellt das. Das ist dann so, ja, wer sind die eigentlich? Kenne ich nicht, aber wenn dann so ein Jungspund da steht und sagt, Mensch, Leute, ich habe da eine geniale Idee. Ich finde, das ist wichtig. Natürlich muss aber auch immer geguckt werden, ob diese Visionen letztendlich realisierbar sind. Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man viel Geld oder ja viel Hoffnung in ein Projekt steckt, was dann aber auf den zweiten Blick, wenn man das dann mal kritisch hinterfragt oder dann auch angeht, dass dann eigentlich, sag ich mal, die Umsetzbarkeit dann doch fragwürdig ist. Also dieser Kommentar auch nichts direkt mit The Ocean Cleanup zu tun. Da habe ich jetzt sogar auf der Konferenz noch mit ehemaligen Kollegen gesprochen, die mich so auf den aktuellsten Stand der Dinge gebracht haben. Und da denke ich mir, ja, Mensch, das ist eine geniale Idee. Da
der will die Strömungen nutzen, ne?
Richtig, genau. Der möchte also einzelne so V-artige Strukturen in den Pazifik reinsetzen und dann, dass die einfach langsamer treiben als der Plastikmüll, und dass dann durch diese V-Arme, also links und rechts, dann an einem zentralen Sammelpunkt der Müll dann aufgestaut wird und dann abgesammelt wird von Schiffen. Und was die jetzt in den letzten 2 Jahren, wo ich da ja schon raus bin, weiterentwickelt haben und welche Fragen die sich jetzt auch zu Herzen genommen haben, das finde ich schon super. Also da bin ich sehr gespannt, was zum Beispiel jetzt also dieses konkrete Projekt eben angeht.
Wann hast du denn deine Faszination oder vielleicht sogar deine Liebe zum Meer entdeckt, Rosanna? Einschneidende Kindheitserlebnisse?
Ja, eins.
Ach, das, wirklich?
Ja, genau. Da war ich zarte 5 Jahre alt. Davor habe ich auch keine wirklichen Ambitionen zu irgendwelchen Berufswünschen gehabt. Zumindest haben meine Eltern nicht irgendwie sich was merken können. Und mit 5 Jahren haben meine Eltern mich und meinen Bruder mit in Urlaub nach Irland genommen. Das war der Familienurlaub in dem Jahr. Und da sind wir in Dingle auf einen Fischkutter gestiegen und sind rausgefahren. Und in Dingle hat sich, ich weiß gar nicht in welchem Jahr, aber ich glaube in den 80ern irgendwann, hat sich herausgestellt, dass da ein Delfin sich einfach eingenistet hat in diese Bucht. Der war ein Solitärdelfin, also nicht wie die meisten Delfine also es ist ein großer Tümmler in dem Schwarm lebt, sondern der wohnt da alleine und fischt mit den Fischern. Ja, und da ist wirklich eine schöne Symbiose entstanden, also ein gegenseitiges Nutzen. Die Fischer gehen dahin, wo der Delfin ist, und der Delfin kriegt immer noch ein bisschen was ab von den Fischern. Aber der ist eben nicht dressiert. Das ist wirklich ein wildes Tier, und die Fischer haben dann als Nebenverdienst eben Leute mit rausgenommen. Und ja, kleine Rosanna stand an Bord und war so tierisch aufgeregt, und ich war die Einzige, die dann nachher den Delfin nicht nur gesehen hat, sondern auch ein Foto von ihm machen konnte, wie er da mit der Rückenflosse aus dem Wasser rausguckte. Und Jahre später hat mir meine Mutter dann erzählt, dass die Fischer nur Geld nehmen, wenn man auch den Delfin sieht. Und mein lautstarkes Kundtun, dass ich dann den Delfin gesehen habe und fotografiert habe auch noch, hat dann dazu geführt, dass alle blechen mussten, aber nur ich das Foto hatte. Also, und das war einfach der Moment, das hat mich so fasziniert, dieses Tier. Danach wollte ich nur noch mehr über Wale, mehr über Delfine, mehr übers Meer wissen.
Das heißt, es war nicht die Biologie an sich, sondern du wolltest dann wirklich beruflich irgendwas mit Meer machen.
Richtig. Ich habe immer gesagt, ich möchte Walforscherin werden oder Meeresforscherin, und dann irgendwann habe ich dann gesagt bekommen, so ja, das nennt sich Meeresbiologin, und ab da war es um mich geschehen. Also danach waren wir auch ein Jahr später in SeaWorld in Florida, und da habe ich gedacht, okay, nee, so dressieren die Tiere, das ist unnatürlich, aber doch, die Tiere faszinieren mich. Da ist irgendwas dran, da möchte ich mehr zu erfahren. Das war so, ja, das einschneidende Erlebnis in meiner Kindheit, und seitdem eigentlich nichts wirklich anderes.
Mit den Universitäten und so, bei dem Fach kenne ich mich natürlich nicht aus. Du hast deinen Bachelor in Wales gemacht. Warum ist das ein guter Ort für Meeresbiologie?
Weil die Bangor University, wo ich war, doch relativ renommiert ist in Europa, was affine Studiengänge im weitesten Sinne angeht. Also ob es jetzt reine Ozeanographie ist oder Meeresbiologie, oder da gibt's also diverse Studiengänge, und ich wollte immer was mit Tieren machen. Mhm. Gut, mache ich jetzt gerade im Moment nicht. Ich mache was mit Holzklötzen, aber da kann man ja auch wieder hin zurück bei dem Thema Plastikmüll in der Umwelt. Da habe ich mich damals also einmal für ein Berufspraktikum beworben und habe das dann da auch gemacht und war so völlig fasziniert, dass Meeresbiologie auch was anderes ist als Wale und Delfine, sondern auch rausfahren auf dem Schiff und Fische sortieren und Muscheln vermessen und im Labor stehen und in irgendwelchen Sedimentproben rumgratschen. Das fand ich so super. Da habe ich gedacht, da muss ich hin. Und das habe ich dann auch getan, 3 Jahre lang.
Für den Master ging es dann weiter nach Australien, nach Townsville, nicht weit vom Great Barrier Reef, diesem bedrohten Korallenriff, das zu den großen Naturwundern zählt. Hast du es gesehen?
Ja, ich war tauchen und ich habe auch die Zerstörung da schon teilweise gesehen. Das war schon sehr traurig, ja.
Wie sieht es aus? Oder wie sieht es nicht mehr aus?
Also ich sag mal, wenn ein Riff gesund ist, ist das der Wahnsinn. Also als Taucherin, ich war mit einer Freundin unter Wasser, man kann ja nicht wirklich reden, aber diese Glücksschreie, die dann durchs Wasser, durch den Atemregler von uns gegenseitig da ausgeschickt worden, das hat schon uns gegenseitig gezeigt, so Mensch, das ist so ein Gewusel, da sind so viele Farben, so viele Fische, Sterne, Seesterne, Haie sieht man natürlich auch, also es ist ja wirklich so eine Metropole im Wasser und wenn dann leider Gottes eben die Korallenbleiche eintritt oder da durch einen Sturm dann die geschädigten Korallen dann komplett abgerissen werden, dann ist das wirklich eine Geisterlandschaft. Also dann sieht man überall diese toten Korallenäste rumliegen, natürlich relativ weiß, aber die werden sehr schnell auch von Algen überlagert. Aber da schwimmen dann wirklich nur noch so sporadisch mal ein paar Fischchen durch, die wahrscheinlich ihr Zuhause noch suchen. Also das berührte mich dann als Meeresbiologin auch nochmal zusätzlich zu sehen, wie weit da die Zerstörung schon vorangeschritten ist zum Teil.
Ich muss daran denken, die erste Meeresbiologin, die mich beeindruckt hat, hieß Marina im Film Local Hero. Das muss zur Zeit von Rosanna gewesen sein. Kennst du den?
Nein, das sagt mir gar nichts.
Ihr Gegenspieler ist Mitarbeiter eines Ölkonzerns. Der verliebt sich natürlich in sie und entdeckt dann, dass sie Schwimmhäute zwischen den Zähnen hat. Aber im Ernst, hattest du auch Vorbilder? Also Jacques Cousteau vielleicht oder jemand, von dem wir Nicht-Biologen noch nie gehört haben?
Nee, eigentlich nicht. Also Jacques Cousteau hat dann meine Mutter mir natürlich von dem erzählt, weil sie sagte, Mensch, dann musst du dir auch mal die Filme von ihm angucken. Habe ich natürlich auch gemacht. Also alles so, was an Meeresdokus damals und heutzutage lief, gucke ich mir natürlich an. Auch der Blaue Planet zum Beispiel vom BBC, finde ich Wahnsinn. Ja, die Blue Planet Series, also das ist richtig stark, was da für Bilder zu sehen sind. Aber nee, also jetzt so eine konkrete Person nicht. Ich wollte einfach ganz viel übers Meer wissen, habe mir angelesen, habe Wale gemalt, mein Zimmer war voll gepflastert mit Postern von Walen, Delfinen, mit meinen eigenen Zeichnungen. Ja, und nach Townsville bin ich ja dann eigentlich gegangen, weil ich dann während des Studiums gemerkt habe, okay, Wale, Delfine ist ja nett, aber irgendwie auch nicht alles. Und dann ging es in Richtung Korallen und deswegen hatte ich dann schon die Planung mit Australien angeleiert, als dann meine Bachelorarbeit anstand. Und da habe ich mich dann letztlich fürs Thema, welche Auswirkungen hat der Plastikmüll auf die marine Umwelt, also eine sehr grob gestellte Frage, eine sehr breit gefächerte Frage. Und die habe ich dann beantwortet, beziehungsweise einen Teilaspekt rausgesucht und habe dann da gemerkt, Mensch, da ist so viel in der Wissenschaft schon an Literatur, wo man weiß, seit Ende der 60ern, wie relevant dieses Thema ist, aber darüber redet keiner. Also damals hat man auch noch nicht im Radio, wie ich jetzt hier sitze, eine Sendung gehabt, wo es dann über Meeresverschmutzung geht oder im Fernsehen. Das waren wirklich so Nischenthemen und das hat mich so im negativen Sinne auch geschockt, beeindruckt, dass ich gesagt habe, da muss ich mehr zu machen. Also bin ich zwar nach Australien gegangen, Korallen schön und gut, aber habe mich aufs Thema Plastikmüll weiterhin fokussiert.
Und das ist jetzt wahrscheinlich auch dein Doktor-Thema, oder? Das Makroplastikprojekt.
Richtig, genau. Da mache ich meine Promotion drin.
Ist denn die Nordsee, also die ist aber genauso interessant, die ist ja jetzt im Vergleich zu den Korallen und den Haien und Walen und Delfinen prosaischer erstmal.
Ja, es ist doch eine ganz, ganz andere Umwelt, ganz andere Ökosysteme, aber nicht minder faszinierend. Also ich kann ganz ehrlich sagen, ich bin gerade sehr happy hier oben bei uns an der Nordsee.
Und wenn die Doktorarbeit fertig ist und das Makroplastikprojekt ausgelaufen, hast du konkrete Pläne oder Vorstellungen, wo und wie du als Meeresbiologin gerne arbeiten möchtest?
Ja, konkret im Moment noch nicht. Also ich habe einfach in den letzten Jahren gelernt, manchmal muss man die Dinge einfach laufen lassen und gucken, was so auf einen zukommt. Da ergeben sich eigentlich immer super Zufälle, mit denen man vorher nie hätte rechnen oder planen können. Wo ich mich sehen könnte vom Arbeitsweg her, ist also wirklich diese Schnittmenge zwischen Wissenschaft und Lehre. Also das nicht jetzt unbedingt an der Uni, aber dass man einfach den Leuten Wissenschaft näher bringt. Also Umweltpädagogik ist das zum Beispiel ein Stichwort, wo ich denke, es ist einfach ganz wichtig, dass man als Wissenschaftler nicht nur bei sich selbst in seinem stillen Kämmerlein sitzt oder mit Kollegen fachsimpelt, sondern dass man eben den Leuten erklärt, warum dieses oder jenes Thema wichtig ist. Und als Biologin wäre es auch, sag ich mal, gar nicht so schlecht, wenn ich vielleicht das Thema Plastikmüll mal wieder mit einem biologischen Thema, also ob das jetzt eine Art ist oder ein ganzes Ökosystem, wenn ich das wieder mal kombinieren könnte.
Klingt, als würdest du deinen Weg schon finden. Viel Erfolg dabei und danke, dass du in der Sendung warst. Ja, SWR2 Tandem, die Rakete, heute mit Rosanna Schöneich-Argent am Mikrofon, Bernd Lechler, die Redaktion hatte Martina Kögel. Schönen Abend und tschüss nach Oldenburg.
Ja, tschüss.